Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Er kann es nimmer hören. Er kann es einfach nimmer hören. Diese alten Geschichten vom Großvater, vom Urgroßvater, diese alten Geschichten von irgendeinem heiligen Gott, der irgendwie so unnahbar und so gerecht und so stark ist, diese alten Geschichten, es geht ihm sowas von auf den Geist. Er kann es nicht mehr hören, dieses immer wieder Erzählen von Schuld. Er kann es nicht mehr hören, diesen Schuldkomplex, den die immer noch mit sich rumtragen. Er ist es einfach satt, immer so in dieser Schleife und in diesem Demutshaltung zu sein. Er will das nicht mehr. Er hat endlich mal, er sagt, hey Leute, jetzt reicht's. Lass uns doch mal mit der Zeit gehen. Lass uns doch jetzt vorwärts gehen. Und er sagt, hey, ich höre auf mein Herz. Ich höre auf das, was in mir drinsteckt, was ich drauf habe, auf meine Ausbildung, auf mein Know-how. Ich höre auf das. Und dann sagt er ganz, ganz ehrlich, hey, guck doch mal auf meine Erfolge. Guck doch mal, was ich alles hinbekomme. Guck doch mal, wie es läuft in meinem Leben. Hey, ich habe keinen Bock mehr auf diese alten Geschichten. Wer so oder so ähnlich geredet hat, von dem wird in der Bibel erzählt, Kusch aber zeugte Nimrod. Der war der Erste, der Gewalt übte auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkadat und Kalne im Land Shinar. Von diesem Lande ist er nach Assyr gekommen und baute Ninive und Rehoab, Ir und Kelob. Dazu Ressen zwischen Ninive und Kelach. Das war Nimrods Geschichte. Und wir sind mittendrin in unserer neuen Serie Die Story. In die Story wollen wir einfach jetzt über diese Sommerzeit uns die Zeit nehmen, bekannte und weniger bekannte Geschichten, Ereignisse, Menschen, die in der Bibel steht und die du vielleicht auch schon in deiner Kinderbibel gelesen hast, nochmal ganz, ganz neu anschauen. Wir steigen ein in die Geschichte Gottes, ja, wie so ein, ja, und entdecken ganz neu die Perlenkette, so Wegmarkierungen, so Leuchtstellen, ja, die Gott für uns bereithält, dass wir in unserem Glauben wachsen. Ja, was ist denn bisher geschehen? Was ist denn passiert, bevor Nimrod ja durchgestartet ist? Und ihr könnt es wirklich nachlesen, ganz vorne im ersten Teil der Bibel, im ersten Mose. Ja, ganz am Anfang, da hat Gott im Garten Eden oder den Garten Eden geschaffen. Er hat aus Tohu Wabohu, aus Chaos, aus Durcheinander, hat er einen Ort der Sicherheit geschaffen. Ja, und dann hat Gott dort, ja, die Urbeziehung angelegt. Er hat den Mann geschaffen, er hat die Frau geschaffen und hat sie in eine Beziehung zu sich, zu Gott gemacht, zu einer Einheit geschaffen. Ja, und dann gibt Gott in dieser ersten Zeit den Menschen eine Berufung, einen Auftrag. Er sagt, hey, kümmere dich um die Erde, beherrscht sie und ja, seid fruchtbar und mehret euch. Aber ihr kennt die Geschichte, wie sie weitergegangen ist. Adam und Eva haben gesagt, hey, wir hören lieber auf die Schlange. Wir hören lieber auf unser Herz. Ja, und sie haben ihr eigenes Ding gemacht. Und sie musste diesen Edenraum verlassen. Und Gott liebt die Menschen so sehr von Anfang an, dass er sagt, hey, ich möchte einen Neuanfang machen. Ich möchte einen Reset machen. Und er hat zu Noah, einem Mann damals, der auf ihn vertraut hat, gesagt, hey, mit deiner Familie möchte ich jetzt einen Neuanfang machen. Und er hat die Sintflut gehabt und dann war das mit der Arche, ihr kennt die Geschichte. Und Noah hat, nachdem die Arche wieder gelandet ist, ja, ist wieder durchgestartet, ein Neuanfang. Und Noah war der Urgroßvater von Nimrod. Und Noah hat er nicht einfach vor sich hingelebt, sondern Gott hat Noah dann an der Stelle wieder einen Auftrag gegeben. In der Bibel kann man lesen, das steht, und Noah und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Gott hat an dieser Stelle diesen alten Auftrag wiederholt. Hey, geht raus, füllt die Erde, entdeckt den Lebensraum, kommt, vertraut mir und geht nach vorne und entdeckt, was ich für euch alles bereithalte. Die Menschen nach Noah und seine Söhne, ja, die haben diesen alten Auftrag wiederbekommen. Und sie haben wahrscheinlich das ganz, ganz ernst genommen am Anfang. Aber von Generation zu Generation ist es irgendwie weniger präsent gewesen. Ist es irgendwie aus dem Blickwinkel gerutscht. Und immer mehr ist reingekommen, hey, ich kümmere mich um mich, ich strebe nach meinem Erfolg, ich strebe nach Sicherheit, ich strebe nach Ruhe, ich brauche Wohlstand. Und das nur nach 4 Generationen. Nach 4 Generationen sind wir an einer Geschichte, die ihr alle kennt. Nach 4 Generationen sind wir beim Turmbau zu Babel. Eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder irgendwo schon mal gehört hat. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinai und sie ließen sich dort nieder und sie sprachen zueinander, wohlan, lass uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lass uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Ich vermute mal, dass du die Geschichte schon irgendwo gehört hast. Eine Geschichte um Turmbau zu Babel und dieser Turm, dieses Babel oder auch Babylon genannt, ist von ganz, ganz vielen Archäologen ausgegraben worden. Ich weiß nicht, wer von euch das schon wirklich mal live anguckt hat. War schon jemand südlich von Bagdad? Dort ist ein riesiges Feld, wo diese ganzen Städte zu entdecken sind. Also, wenn die Zeiten vielleicht mal dort wieder ein bisschen ruhiger sind, ich glaube, das lohnt sich wirklich. Und wenn er mal drauf guckt bei Google Maps und dort ein bisschen rumsucht, dann entdeckt er diese ganzen spannenden Geschichten oder die ganzen spannenden Orte. Und Nimrod, auch der Name ist belegt, es gibt dort noch eine Ruine, einen Bereich, eine Stadt, die nach ihm benannt ist. Und Nimrod und sein Team, ich stelle mir das so vor, dass das so das erste Start-up der Menschheit war. Das erste Unicorn, so richtig, die waren wirklich, haben es drauf gehabt, die haben einen klaren Businessplan gehabt. Die haben wirklich alles Know-how der Zeit zusammentragen und die waren wirklich pfiffige Typen. Sie sind vorwärts gegangen und Nimrod war ein ganz, ganz, ja, ein hervorragender Leader. Er hatte eine Vision. Er hatte eine ganz, ganz klare Strategie, wie man Schritt für Schritt diese Ebene besiedelt. Nimrod, der hatte die Gabe, dass er reden konnte, dass er motivieren konnte, dass er die Leute wirklich mitreißen konnte. Nimrod war gesegnet mit offenen Augen. Er hat sofort gesehen, was es für neue Technologien gibt. Und ich habe mit einem Freund, der ist Architekt und Projektplaner, und ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir das erklärt. Nimrod hat als erster der Menschheitsgeschichte standardisierte Baumaterialien verwendet. Nicht nur getrocknete Steine oder getrocknete Ziegel oder irgendwelche Steine, die sie am Fluss gefunden haben oder die sie in die Berge geholt haben. Nee, er hat eine ganz, ganz neue Technologie. So wie wenn du jetzt irgendwie ChatGPT für deine Predigt verwenden würdest oder so. Was ganz, ganz Neues hat er mit eingeführt und hat es verwendet. Total gute Bausteine, die wetterbeständig sind, die hart sind. Und dann noch Bitumen, Asphalt. Das ist ein Material, das dort in der Natur vorkommt. Und das haben sie verwendet, damit die Fundamente nicht vom Grundwasser zerstört werden, haben sie diesen Asphalt um die Fundamente rumgebracht. Aber sie haben den Asphalt auch genommen, um die Bausteine miteinander zu verbinden. Und dadurch, durch diese neue Technologie, durch Standardisierung, durch diesen flexiblen Kleber von Asphalt, war es möglich, dass sie ganz, ganz anders bauen können. Sie konnten wirklich in Massenproduktion einsteigen, dass der Siedlungsbau ratzfatz ging. Und ich glaube, unsere Bauministerin, die würde manchmal so diese Situation gern wieder haben, dass es einfach richtig schnell vorwärts geht. Sie konnten in die Höhe bauen. Sie konnten architektonische Dinge machen, die vorher nie da waren. Ihr müsst mal googeln nach Babylon. Und da gibt es Rekonstruktionen. Hey, die sind heute noch echt faszinierend. Aber schauen wir nochmal auf diesen Text, auf diese Aktivität. Was steht da? Da steht, es gibt geformte Ziegel, dass Ordnung reinkommt. Da steht, dass eine Stadt gebaut wird. Ich dachte immer, Turmbau zu Babel, aber das geht nicht nur um den Turm, die haben auch eine Stadtbau zu Babel gehabt. Und Stadt bedeutet, hey, da drin ist endlich ein florierendes Leben. Handwerk bildet sich aus, es gibt Handel unter den Leuten, es gibt einen Schutz drumherum, es ist einfach, es ist, da, dort lässt sich's gut sein. Und dann haben sie gesagt, hey, wir brauchen einen Turm. Wir brauchen ein Zentrum, ein Orientierungszentrum, und dieser Turm war immer auch ein Heiligtum. Das war was Besonderes, da hat Kultur stattgefunden, da hat Religion stattgefunden, dort ist Heimat gewesen, das ist so ein Prestigebau gewesen. So wie wenn man heute vielleicht eine Stadthalle baut oder irgendwie eine Oper oder sowas oder irgend so die, ja, so ein richtiger repräsentativer Bau. Und sie haben die Herausforderung gehabt oder das Ziel gehabt, dass sie sich einen Namen machen. Sie wollten sichtbar sein in dieser Region. Sie wollten wahrgenommen werden, nicht nur die da unten leben, sondern die man von weitem sieht. Sie wollten gemeinsam Geschichte schreiben. Und wenn man jetzt so über diese Leute damals in Babylon redet, ich glaube aber, dass jeder von uns auch ein Stück weit hat, dass du auch eine Sehnsucht in dir hast, die ganz, ganz ähnlich ist. Eine Sehnsucht, die du mit dir rumträgst, diese Ziegel, die sie damals verwendet haben, ja, die steht für eine Sehnsucht an Stabilität, an Verlässlichkeit, an Schutz, an Ordnung. Und die Stadt, die sie damals gebaut haben, das steht für eine Sehnsucht nach Miteinander, nach Gemeinschaft, nach Infrastruktur, ja, nach Wohlstand, nach einem Ort, wo es gut ist. Dieser Turm, der steht für unsere Sehnsucht nach Orientierung. Ah, in diese Richtung geht's heim. Ah, dort gibt es klare Anweisung. Dort kann ich erkennen, wo es hingeht. Der Turm steht für Spiritualität, für Halt. Und sie haben gesagt, hey, wir wollen uns einen Namen machen. Und das steht dafür, dass jeder von uns eine Sehnsucht hat nach Anerkennung. Dass wir eine Sehnsucht haben, wirksam zu sein, was hinzubekommen. Wir haben die Sehnsucht, wahrgenommen zu werden. Wir haben die Sehnsucht, dass wir nicht bloß eine Nummer sind, sondern dass du und ich Bedeutung haben. Und alles zusammen, ja, kannst du es beschreiben, die Menschen um Nimrod, Und die Menschen heute, wir alle, wir haben eine Sehnsucht, dass wir unsere Identität finden. Dass wir wissen, wer wir sind, wo wir nachhören, woher wir kommen, was wir wirklich, was uns ausmacht. Die Leute damals, und ich glaube, die Menschheit ist voll von solchen Situationen, die haben sich eine KI geschaffen, eine künstliche Identität. Sie haben die Identität aus sich selbst raus geschaffen. Und das nur 4 Generationen, nachdem der Noah diesen Auftrag bekommen hat. 4 Generationen. Und du sagst vielleicht, wenn du jetzt ein bisschen mitdenkst, hey, ist das nicht auch die Situation, die wir in Deutschland, die wir in Europa, die wir in der Welt haben? 4 Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir diese Parallelen? Haben wir vielleicht auch diese Nimrod-Situation? Und man könnte jetzt leicht in diese ganzen Social-Media-Debatten über unser Land einsteigen, aber eine Gesellschaft, eine Kultur, eine Welt wird nicht verändert durch das, dass wir irgendwo in Social-Media was debattieren, sondern indem das Wort Gottes uns ganz, ganz neu verändern darf, indem Jesus Christus dich und mich ganz neu verändern darf. Und deshalb möchte ich diesen Text, diese Herausforderung oder diese Geschichte vom Turmbau zu Babel nehmen, um drauf zu gucken, hey, was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit dir zu tun? Was hat es mit uns als Kirche hier in der Region Neckaralb zu tun? Ich frage mich, wo vertraue ich auf meine Standards, auf meine Regeln, damit alles stabil bleibt? Ich frage dich, wo hast du deine Standards? Ich frage dich, wo ist dein Häusle, dein Städtle, dass du so wunderbar eingerichtet hast, dass alles irgendwie weißt, wie es funktioniert und wo, ja, dass es zusammenpasst? Darf ich dich heute fragen, wo du dich orientierst? Was ist das Zentrum von deinem Leben? Wo guckst du drauf? Wo gucke ich drauf? Was sind meine Heiligtümer? Was sind die Heiligtümer meines Lebens, um die sich alles dreht? Sind es meine Kinder? Ist der Urlaub? Ist mein Job? Was ist in meinem Lebenszentrum? Was steht da? Darf ich dich heute Morgen fragen, wo kämpfst du um Anerkennung? Wo möchtest du wahrgenommen werden? Wo möchtest du endlich auch mal ein Dankeschön bekommen für das, was du machst? Oder dass jemand sagt, hey, ich habe es gesehen. Und du bekommst jetzt diesen nächsten Karriereschritt. Was ist deine Identität? Kannst du sagen, in einem Satz, für was du hier bist? Was dein Auftrag ist? Was ist deine Identität? Was bleibt von dir in Ewigkeit? Ich war über viele, viele Jahre ein engagierter und erfolgreicher Mitarbeiter in der großen Jugendarbeit. Ich habe einen ganzen Jugendarbeitsbereich geleitet mit 120 Ehrenamtlichen. Und wenn ich draußen bei den Menschen in Baden-Württemberg und darüber hinaus unterwegs war, hey, dann haben sie gesagt, hey Mensch, du bist doch aus, ja, und hey, das läuft doch bei euch. Und ich habe gehört, dass ihr so tolle Musiker habt und dass das und das, das und das, das. Und mir ist das runtergelaufen wie Öl. Es hat wirklich, wir haben ein richtig gutes Image gehabt, aber eines Tages kam Dieter aus Stuttgart in unseren Kontext und Dieter sagte, hey Daniel, ihr bleibt unter eure Möglichkeiten. Daniel, du als Leiter deiner Arbeit bleibst unter deinen Möglichkeiten. Und ich spüre noch heute, wie sich mir die Nackenhaare hochgestellt haben, wie ich einen Hals gekriegt habe, wie ich dachte, hey, was will denn der? Der kommt jetzt hierher und sagt mir dann plötzlich, hey, du bleibst unter deinen Möglichkeiten. Aber Gott hat mich berührt in dem Moment. Das war ein Schmerz. Es tut manchmal weh, wenn jemand dich fragt, hey, wo ist dein Fokus? Und ich habe feststellen müssen in diesem Prozess, ja, Ich hatte damals als Leiter und vielleicht auch wir als Organisation unseren Fokus verstellt. Der Fokus, den Gott dem Noah gegeben hat, der den Menschen gegeben hat, hieß, hey, erfüllt die Erde, geht raus, macht das, dass diese Welt bevölkert wird. Aber in uns war ein Angstfokus. Was denken die Leute? Hey, es geht um unser Image. Warum sollten wir das und das und das an dem Ort machen? Dann denken doch die, und ihr kennt diese ganzen Gedankenspirale wahrscheinlich, die dann durch den Kopf geht. Und das Größte, was uns gestresst hat, ist, hey, wenn hört, was passiert, wenn unsere Arbeit aufhört? Wenn die weggeht und die vielleicht noch in eine andere Gemeinde und die danach geht und wieder diese Angst, zerstreut zu werden. Der Fokus. Dein Fokus bestimmt deinen Lifestyle. Dein Fokus bestimmt, in welche Richtung du gehst. Und der Lifestyle von Nimrod und von Noah, der könnte unterschiedlicher gar nicht sein. Nimrod war der Erste, der Gewalt übte auf Erden. In anderer Übersetzung heißt, das ist ein Tyrann gewesen, das ist ein Macher gewesen, ein Egoist, ein durch die Wand Renner. Und er war ein gewalttätiger Jäger, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Er ist an seinen äußeren Erfolgen bewertet worden. Er ist an seinem, so wie er sich verhalten hat, bewertet worden. Und Noah? Noah war ganz anders. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Er war kein Jäger vor dem Herrn. Er hatte Gnade. Er hatte Anerkennung von Gott vor dem Herrn. Ein frommer Mann. Fromm mögt man ja vielleicht nicht mehr so. Und manche kriegen einen Hals, wenn dieses Wort kommt. Aber fromm heißt, dass jemand wirklich mit Gott in einer engen Beziehung stand. Dass er auf Gottes Wort ja, geachtet hat, auch wenn die Leute ihn ausgelacht haben. Ein Mann ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Zwei Menschen, zwei Lifestyles. Ich frage dich heute Morgen, hey, was soll dein Lifestyle sein? Wenn du vom Turmbau der Babel überlegst, hey, was soll dein Lifestyle sein? Noah-Lifestyle oder dieser Nimrod-Lifestyle? Noah hat auf die Beziehung zum lebendigen Gott gesetzt, als das Zentrum seines Lebens. Nimrod hat ins Zentrum seines Lebens die Anerkennung der Menschen um sich herum gesetzt. Nimrod und seine Freunde, die haben Gas gegeben und sie haben losgelegt. Alle Mann auf die Baustelle, los jetzt, komm, wir packen es an, wir geben Gas. Und das muss doch jetzt vorangehen. Wir haben hier ein großes Baugebiet erschlossen und jetzt muss hier wirklich auch was passieren. Und sie haben Gas gegeben. Und das Ding ist in die Höhe gewachsen, der Turm ist größer und größer geworden und man hat wahrscheinlich schon einige Zeit gebraucht, bis man irgendwie ein Stück oben war und wieder die Bausteine genormte Ziegelsteine oben hatte. Und dann guckt Gott zu. Und ich finde es so witzig und Hammer, wie die Bibel auch so voller Witz, so voller Ironie ist. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, dass Gott, ja, dass der dreieinige Gott mit sich spricht und sagt, hey, wohlan, lass uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Spürt ihr diesen Witz, wie Gott sagt, hä? Die haben gedacht, hey, jetzt haben wir ein richtig großes Bauwerk gemacht. Und Gott sagt, hey, wir müssen mal uns richtig auf den Weg machen, dass wir es überhaupt sehen, dass wir da... Ah. So ist Gott, seine überdimensionale Dimension ist so, dass er, ja... Nur schmunzeln kann, wenn wir so sagen, hey, wohlan, wir müssen Gas geben, hey, wir müssen. Aber Gott guckt sich's an und Gott ist es nicht egal, wenn Menschen was bauen. Und Gott hat auch überhaupt kein Problem damit, dass du schaffst und dass du baust und dass du machst. Aber er hat ein Problem damit, was in deinem Zentrum steht. Gott hat einen Plan mit uns. Gott hat einen Auftrag für dich und für mich, wie er damals einen Auftrag hatte für Noah und eigentlich auch einen Auftrag für Nimrod. Und Ja, und Gott greift manchmal in unsere Pläne, in unsere Irrwege greift er ein. Er greift ein und ja, verändert was. Er greift immer dann ein, wenn wir diese Eden Culture, diese erste Kultur in der Gemeinschaft mit Gott, ihr erinnert euch an die Folie ganz am Anfang, wenn wir die verlassen und unsere eigene Kultur, unsere Ego-Kultur in diese Welt setzen. Aber hey, du kannst dir sicher sein, damals bis heute ist God is in control. Gott hat es in seiner Hand. Er hat es in seiner Hand, wenn du in einem Land lebst, wo vielleicht gerade irgendwie Sprache umdefiniert wird, wo eine Verwirrung da ist, was ist richtig, was ist falsch, was soll man machen, was ist noch dran und was können wir auch getrost wegheben. Gott hat es in der Hand, wenn alle Welt sagt, hey, es ist entscheidend, und auch Kirche sagt an vielen Stellen, es ist entscheidend, was der Zeitgeist uns fordert. Gott ist in Control. Aber Gott ist auch in der Kontrolle, in der Handlung, wenn er auf dein Leben guckt. Gott ist in Control, wenn du mit einem Nimrod-Latein am Ende bist. Wenn bei dir die totale Durcheinander, die Verwirrung passiert in deinem Alltag, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Leben. Gott ist in Control. Und ja, Gott hätte jetzt damals bei diesen Menschen wieder, ja, was hätte er machen können? 4 Generationen früher hat er die Sintflut geschickt und hat ein Reset gemacht, alles platt gemacht. Aber wisst ihr, Gott kann nicht alles. Gott kann eine Sache nicht. In der Bibel steht, dass Gott nicht lügen kann. Und Gott hat Noah ein Versprecher gegeben. Er hat Noah ein Regenbogenversprecher gegeben. Das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich eine solch große Flut schicken und die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Weiter sagte er, dieser Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Hey, Gott erinnert sich an dieses Regenbogenversprechen, das er im Noah und der Menschheit gegeben hat. Und Gott erinnert sich an die Bedeutung des Regenbogens bis heute. Und wenn du das jetzt verbindest mit dem, was Gott gemacht hat, als die in ihr Zentrum ihr eigenes Ding gestellt haben, dann kannst du sagen, hey, das Regenbogenversprechen zusammen mit dieser Sprachverwirrungsaktion sagt dir Folgendes. Hey, Gott sagt immer, wenn du einen Regenbogen siehst, sagt er zu dir, hey, ich vernichte dich nicht mehr. Aber wenn du mich aus dem Zentrum schiebst und dein eigenes Ding in das Zentrum stellst, wenn du meinen Auftrag, mein Wort, meine Verheißungen, meine Versprechen aus dem Zentrum schiebst, dann wird es wieder zurückfallen ins Chaos. Dann wirst du wieder zurückfallen ins Tohu Wabohu, in dieses Durcheinander. Und du wirst verwirrt sein und verständlichkeitsunfähig. Du kannst nicht mehr zum Erfolg, du kannst keinen Dialog mehr führen. Der Regenbogen, der sagt immer, seit damals, hey, die Eden Culture, die Noah gelebt hat, die ist größer als das, was Nimrod auf die Beine gestellt hat. Seid ihr noch dabei? Letzte 5 Minuten, wir ziehen durch. Ganz kleine Side-Info für die nachher in der Bibel nachlesen, 1. Mose 10 und 11. Da kommt eine Geschichte, im Kapitel 10 steht schon drin, hey, dass die Sprachen verwirrt wurden. Und in Kapitel 11 kommt erst dieser Turmbau zu Babel. Ich kann dir das ganz einfach erklären. Dieses Kapitel 10 ist im Prinzip so die chronologische Geschichte. Die Ahnentafeln Schritt für Schritt, so haben sie sich hintereinander entwickelt. Und dann ist dieses Kapitel 11 so wie ein Erklärvideo, ein Erklärfilm, der sagt, hey, ich erkläre euch das nochmal, was vorne schon erzählt ist. So viel zu dieser Info über diese Geschichte nachher, wenn ihr in der Small Group drüber lest. Ja, Gott hat das Ding verwirrt und hat, hat Eingriffe auf diese Art und Weise. Aber nochmal, wenn wir auf unsere Freunde von Babel damals, auf die Nimrod-Kumpels gucken, dann sagen die, hey, lass uns schaffen, lass uns machen. Und Gott sagt, ja, und die Menschen sagen, hey, lass uns hochklettern zu Gott, lass uns ihm entgegenkommen. Und Gott sagt, lass uns runtergehen. Gott möchte runtergehen zu den Menschen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in der Bibel weiter vorblättert oder zurückblättert ins Neue, in den zweiten Teil der Bibel. Dann steht da in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Hey, da steigt Gott, Gottes Sohn, vom Himmel herunter und kommt zu den Menschen in ihre Städte, in ihre Babylons, in ihre Reutlingen, in ihre Dörfer, ihre Neckaralb. Er kommt ihnen entgegen. Und in der Bibel heißt es dann, Jesus wird hingerichtet für die Schuld dieser Welt und er hängt zwischen Himmel und Erde. Nimrod hat versucht, diese Gap zu schließen durch seine Kraft. Gott hat durch seinen Sohn diese Lücke ein für alle Mal geschlossen. Nimrod hat seine Ego-Culture gelebt. Gott hat durch Jesus Christus seine Eden-Culture wieder auf die Welt gebracht. Die Jesus-Kultur ist in diese Welt wieder gekommen. Eine Kultur, die durch Jesus Christus dir eine göttliche Identität gibt. Eine Kultur, eine Möglichkeit, dass du wirklich Sicherheit bekommst. Nicht mehr von deinen eigenen Backsteinen, von deinen eigenen Ziegelsteinen, sondern weil Jesus dich durch dieses Leben trägt. Durch Jesus Christus sind wir wieder verbunden mit Gott. Wir können wieder in Gemeinschaft leben durch den Heiligen Geist. Und wenn ihr mal die Serie ein bisschen vorher guckt, da haben wir drüber predigt. By the way, der Heilige Geist löst diese Sprachverwirrung auch wieder auf und er bringt wieder Austausch, Kommunikations- und Verbindungsfähigkeit unter Christen hinein. Durch das, dass Gott Mensch wurde durch Jesus Christus, ist die Orientierung gekommen. Wenn Jesus in dir lebt, wenn Jesus in mir lebt, dann werden wir lebendig, dann haben wir die Orientierung. Wir brauchen keinen Turm mehr, kein Heiligtum mehr, sondern wir haben Jesus selbst, der in uns wohnt. Und du bist als Sohn und als Tochter ja bedeutungsvoll, egal was die Leute um dich herum sagen. Jesus hat den Auftrag wieder aufgenommen und er hat gesagt, hey, geht raus in alle Welt und sagt es den Leuten. Darf ich dich jetzt fragen, wo stehst du gerade? Wo stehst du gerade in deiner Situation, vielleicht in deiner Nimrod-Situation, in deinem Babylon? Wo stehst du, wo du sagst, hey, ich kann immer, meine Stabilität ist weg. Da sagt Gott zu dir in Korinther, hey, und lies es einfach nochmal nach. In Jesus bekommst du festes Fundament für dein Leben. Was sind deine Geschäftigkeiten, deine Städtler, die du bewirtschaftest? Jesus sagt, hey, vertrau mir, trachte zuerst auf das, was ich dir auf den Weg gebe und das andere wird dir zukommen. Was sind deine religiösen, esoterischen und sonst was Türme, die noch in deinem Leben sind? Wo steht noch so eine Klangschale, so ein Buddha oder sonst irgendwas? Wo sagt heute Jesus zu dir, hey Daniel, vertrau mir, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin's Leben. Lass das weg, das andere, und stell mich ganz, ganz neu ins Zentrum. Und wo fällt es dir gerade an Bedeutung, an Identität? In Römer steht, hey, wenn du dich auf den Geist Gottes verlässt, dann bist du Sohn und Tochter und Erbe vom lebendigen Gott. Und vielleicht sagst du, hey, bei mir ist alles Nimrod, ist nur so eine Ruine. Dann sagt Gott zu dir heute, hey, ich mache alles neu. Du bist neu, du bist eine neue Schöpfung. wenn du dich mit Jesus Christus verbindest. Jesus lädt dich jetzt heute Morgen und lädt dich ein und sagt, hey, im nächsten Song, steh doch auf und verlass deine Nimrod-Ruine. Verlass deinen Babylon-Geist und geh nach vorne und vertrau mir. Lass dich nicht von der Verwirrung dieser Zeit verwirren. Lass es hinter mir. Jesus sagt zu dir jetzt, hey, vertrau mir. Ich mach's neu. Ich führe dich in ein Leben, wo du deine Bestimmung findest. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.